Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Wie wird man nüchtern, wenn nicht nur man selbst, sondern auch die eigene Existenz abhängig ist von Alkohol? Darüber sprechen wir mit Holger Schwarz. Als erfolgreicher Sommelier und Weinhändler mit gut laufendem Laden in Berlin ist jahrzehntelang jeder Aspekt seines Lebens irgendwie mit Wein verbunden. Doch als die Kontrollversuche immer wieder scheitern, macht er den radikalen Cut und hört auf zu trinken. Wir fragen ihn, welchen Herausforderungen er sich stellen musste, ob er sich in einer moralischen Zwickmühle sieht und ob die Weinbranche wirklich in der Krise ist. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Gespräch voller Schattierungen, das dich hoffentlich ermutigt, deine eigenen Antworten auf komplexe Fragen in der Nüchternheit zu finden. Holger, hallo.
Hi, Holger.
Hallo.
Schön, dich zu sehen.
Hi.
Holger, warum hast du aufgehört zu trinken?
Ich hatte eine lange Leidensgeschichte, die irgendwann zum Ende kam. Und das habe ich schon viele Jahre vor dem Aufhören gemerkt. Ich sollte was tun. Ich habe was getan. Ich habe immer wieder versucht, es einzuschränken. Und irgendwann kam dann ein Punkt, ein Ereignis und auch ein Warnschild, das genug für mich war, um aufzuhören, um das wirklich anzugehen. Und nicht mehr wieder anzufangen.
Wie viel Zeit lag zwischen dem, also so schätzungsweise zwischen dem ersten Mal, dass du gedacht hast, so du musst es kontrollieren oder du musst das einschränken oder es ist nicht gut und gesund und dem Punkt, wo du dann tatsächlich aufgehört hast?
Ich kann es einfach zusammenfassen. Also 2015, so circa vor 10 Jahren also, hatte ich mal eine Zeit des kontrollierten Trinkens mit Begleitung. Also da gab es so ein Seminarprogramm in Berlin. Da habe ich mir gedacht, na, das ist vielleicht genau das Richtige. Also ich wusste schon vorher, es wurde immer wieder zu viel. Ich war natürlich als Weinhandelnder auch immer wieder damit konfrontiert, was abzuschlagen in den Zeiten, in denen ich nichts getrunken habe. Und ich konnte das so leicht über den Haufen kippen und sagen, okay, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo du doch wieder was trinken musst. Das wird von dir gefordert. Das ist das berufliche Umfeld. Es ist so eine Mischung. Also es war ungefähr vor 10 Jahren. Da habe ich mir dann dieses kontrollierte Trinkenprogramm angetan. Das war in Moabit. Und ich wollte das einfach mal probieren. Und es gab schon Zeiten vorher, wo ich gedacht habe, Mensch, es nimmt immer wieder ein Ende, was so ungesund für mich ist. Und die zunehmenden Nebenwirkungen, das Schlechtschlafen, dieses Aufgeregtsein, dieses Reue und Scham spüren, das hatte ich schon lange Zeit. Aber 2015 war das Programm und ich habe dann jahrelang eigentlich kontrolliert getrunken.
Du hast gerade gesagt, du hast es dir angetan. Warum diese Wortwahl?
Was heißt, also heute würde ich sagen angetan. Ich meine es gar nicht so negativ. Ich finde es immer noch eine Möglichkeit für Leute wie mich damals, die sonst nicht abholbar wären, einen Anfang zu setzen. Mhm. Ja? Und dann die Erfahrung zu machen, dass es wie bei mir eben nicht funktioniert. Also ich würde das Programm nicht per se abschaffen wollen. Nein, es ist ein Auffangpunkt für viele, die einfach aus welchem Grund auch immer nicht bereit sind für den radikalen Schritt.
Mhm. Und du hast das dann eine Zeit lang versucht und ich schließe jetzt daraus, es hat für dich nicht funktioniert. Was daran hat nicht funktioniert?
Und was haben die da gemacht? Mich interessiert das total, was man da dann so lernt. Und wie lange geht das? Wie viele Leute sind das?
Also ich habe erst mal drüber gelesen, ne? Da gibt es ja so ein kleines DIN A5 Büchlein und das hatte ich erst mal alleine durchgenommen und ein paar Monate eigentlich mit ganz gutem Erfolg, aber doch relativ großem Aufwand betrieben. Bei mir waren es dann irgendwie 2-3 Getränke an 2-3 Tagen pro Woche. Und das war für mich zwar möglich, es war aber ein heftiger Aufwand und ich war halt auch ganz allein. Und habe auch mit den Mappen darüber aus meiner Branche oder meinem Umfeld sprechen können und wollen. Also habe ich nach Gruppen gesucht. Es gab nur eine, vielleicht gibt es die immer noch. Und habe mich da angemeldet. Und da saßen irgendwie 7 bis 8 Personen. Und man hat sich einmal pro Woche getroffen und hat über die sich vorgenommenen Trinkmengen und Erfolge oder Misserfolge gesprochen. Mhm.
Und wie lange ging das? Einmal die Woche? Also für wie lange?
Also es gab da, ich war dabei, ich bin irgendwann nach einem Jahr raus, auf eigenen Wunsch. Und es gab so 10 Gespräche mit einem Sozialarbeiter und wöchentlich vielleicht 60 Minuten oder 90 Minuten diese Gruppenstunde. Mhm. Ja, also überhaupt mit irgendwas anzufangen, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Wo auch immer. Und die Unmöglichkeit, mit jemandem zu sprechen, die ist ja erdrückend. Ja. Und ich war auch nicht bereit, zu den AAs zu gehen oder zu dieser Zeit. In voller Konsequenz war diese Entscheidung bei mir noch gar nicht da. Also war das eine wichtige Eintrittspforte für mich, ja.
Und dann aber doch die Abstinenz. Und du hast das eingangs gesagt, dass es wie so ein Warnschild gab, so wo du gemerkt hast, so das ist es jetzt. Was war das für ein Warnschild?
Das Warnschild war eigentlich das, was ich gebraucht habe, weil ich mir selbst letztendlich nicht wert genug war, um meine eigene Entscheidung treffen und der Glauben schenken zu können. Also ich brauchte diesen sogenannten Rock-Bottom-Point. In meinem Fall war das ein Mitarbeiter in meinem Betrieb, der mir ganz klar hat schreiben können, Holger, du musst aufhören zu trinken. Plus eine Vorgeschichte, also 2-3 Tage, wo ich alles nochmal zusammengefasst hatte, was ich so an dem Trinken, was mir so missfiel, was ich so hasste an dem oder was mir so unangenehm war an dem Zustand des immer wieder Betrunkenseins. Also da gab es einen Rock Bottom Point, so nennt ihr das oder ja, so ist das, genau. Das war also, ich brauchte ganz klar dieses Signal, so. Jetzt ist es dir klar. Und diese 5-6 Worte von diesem Mitarbeiter, von meinem Stellvertreter, der wirklich ausgewählt nur schreibt und wenn er was sagt oder schreibt, hat das für mich Bedeutung. Und das habe ich mir genauso herausgesucht. Und wenn ich den Tag, an dem das passierte, das war im Herbst 2021, so vorstelle, habe ich wirklich alles getan, um den Karren an die Wand zu fahren. Verkatert morgens in meinen Weinladen zu gehen, auf dem Weg noch bei einem Weinhandelskollegen mit dem Ansatz, ich muss mal was probieren, schon was zu trinken. Dann war es ungefähr Mittag. Dann um die Ecke zu gehen und da merkte ich, wenn du diesen Schritt jetzt machst, wenn du jetzt in diese Richtung gehst, dann überschreitest du eine Grenze. Und das war für mich eben notwendig. Mhm. Hätte ich da einen Rückzug gemacht, wäre es vielleicht zu dieser Entscheidung zu dieser schwerwiegenden, gerade für mich als Weinhändler schwerwiegenden Entscheidung vielleicht gar nicht gekommen. Also musste ich den Wagen bis zum Ende an die Wand fahren, an dem Tag. Ja, das heißt, ich bin in den Laden gekommen, war dann erstmal hinten, bin dann nach vorne, habe die Musik total laut gemacht. Es waren Mitarbeiter, es waren Kunden, die haben sich gewundert. Also ich bin richtig aus der Rolle gefallen, war dann hinten, hatte noch ein Date, habe da auf jemanden gewartet. Auch da habe ich jetzt kaum noch Erinnerung, wie diese Zeit, wie diese Verabredung vonstatten ging. Und ja, dann bin ich nach Haus gefahren worden. Das war wahrscheinlich erst früher Abend. Hatte den Abend also überhaupt nicht mehr genießen oder normal erleben können. Und da kamen so 2, 3, 4 Sachen an einem Tag zusammen, wo ich wusste, es ist, ich kann es nicht. Ich kann weder kontrolliert trinken, noch so weitermachen.
Ich stelle mir das schon, ich sag mal so, wir hören das ja immer wieder, dass in bestimmten Branchen sagen die Leute, in meiner Branche wird so viel getrunken, bei den Anwälten, bei den Lehrern, bei den Ärzten und so weiter. Und ich würde aber schon sagen, dass jetzt Weinhändler sein was Besonderes ist in diesem Zusammenhang, weil der Alkohol ja zum Tagesgeschäft irgendwie dazugehört. Ich habe gar nicht unbedingt eine Frage.
Wie macht man das?
Also, irgendwie ist die Frage Wahnsinn. Wie macht, krass, Respekt.
Also, ja, das ist total, also wie musstest du da strukturell, also mit Sicherheit musstest du strukturell irgendwas ändern, aber wie hast du das gemanagt?
Das sind mehrere Fragen auf einmal.
Ja.
Also genau. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es war eine schwerwiegende Entscheidung. Die war deswegen so schwerwiegend, weil mein gesamtes berufliches Umfeld, mein soziales Umfeld, meine Abendbeschäftigung, das hatte ja natürlich alles mit Wein zu tun. Mhm. Und meine Entscheidung zur Abstinenz oder in Richtung Abstinenz war so schwerwiegend, war so umfangreich, mein ganzes Leben betreffend. Und deswegen fiel es mir auch so verdammt schwer, mich von dem zu lösen, weil ich ja insgeheim wusste, da ist dann alles weg auf einmal. Mhm. Ja, da ist die Freundschaften oder die Kochabende, die Gastronomiebesuche unserer Hauptkunden sind ja Gastronomieleute. Das war so umfangreich und für mich unvorstellbar und mein ganzes Lebenskonzept somit in Frage gestellt. Ich habe ja seit ich 17 bin, erst in der Gastronomie und später im Handel, im In- und Ausland zu tun. Und wenn ich jetzt daran denke, also noch minderjährig mit 17, als Frühstückskellner um 6 Uhr morgens, gab es da schon Oberkellner, die Kaffeetasse auffallend hoch in einem Regal platzierten, weil eben kein Kaffee drin war, sondern Cognac oder Champagner.
Wow. Ja.
So, und das ist ein Umfeld und an dem hat sich heute erstaunlich wenig geändert. Ja, also dieser Umgang mit Alkohol in der Gastronomie und auch oder besonders in der gehobenen Gastronomie ist immer noch ja, zumindest fahrlässig und absolut zu hinterfragen. Aber bei mir war es so, ich bin jetzt fast 40 Jahre praktisch mit Wein beschäftigt, komme aus einer Weinbauregion, aus einer Weinbaufamilie. Und Wein war eigentlich ganz lange Zeit für mich auch was Tolles. War ein Kulturgut, war etwas, mit dem ich reüssieren konnte, also mit dem ich Anerkennung fand. Das war für mich die Triebfeder. Wein aus meiner Gegend der Pfalz kommt, war das was Großes, war was Ernstzunehmendes. Und deswegen habe ich relativ früh an Juniorenwettbewerben teilgenommen, war irgendwie bester Junior-Sommelier und habe da auch ganz viel positive Erfahrungen noch immer dran geknüpft. Sie waren Teil meines nicht immer schlechten Lebens. Ja? Und das hat sich dann über die Jahre so weiterentwickelt. Immer in einem Umfeld, in dem Alkoholkonsum kaum hinterfragt wurde.
Ja? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man so lernt als Sommelier oder was es genau ist. Wie unterscheidet sich das von einem Wein? Bauer, zum Beispiel jemand, der Wein macht. Ein Sommelier ist jemand, der Wein schmeckt, oder? Was lernt man da in der Ausbildung?
Also ein Sommelier ist ursprünglich und überwiegend in der Gastronomie beschäftigt. Du bist, mal ganz grob gesagt, der Weinkellner. Aber darüber hinaus bist du auch für die Konzeption einer Weinkarte zuständig. Ist zuständig, die richtigen Erzeuger auszusuchen, in die verschiedenen Betriebe zu gehen, eine Weinkarte zusammenzustellen und letztendlich auch am Gast abends den Wein vorzuprobieren, zu servieren und dann warten, bis der letzte Wein getrunken ist sozusagen. Vielleicht noch ein Digestif, eine Zigarre und so weiter. Das ist der Umfang des Sommeliers. Also zum einen das am Gast arbeiten, was mir immer Spaß gemacht hat, weil ich da relativ früh so eine Rückkopplung bekommen habe, eine positive, also ein Erfolg. Und zum anderen das Betriebswirtschaftliche, den Weinkeller aufzubauen und auch finanziell halten zu können. Genau. Mhm. Aber bei mir war es so, ab 17 und relativ schnell war klar, ich bin Weinfreak. Ich kann unheimlich gut schmecken. Ich habe verschiedene Kurse dann absolviert, Diplomas, so fast universitär und bin dann später in den Weinhandel gewechselt. Da war ich in London, habe dann nochmal selbstständig Gastronomie gemacht und war dann in Berlin angestellt im Weinhandel seit Mitte der 90er Jahre, lange Zeit. Mhm. Genau. Und habe den Weinhandel, in dem ich angestellt war, 10 Jahre später übernehmen können. Und habe dann auch dort tolle Erfolge gefeiert. Und das alles ist ganz langsam vom Genuss über die Anerkennung, Gewohnheit, Missbrauch, hat sich weiter zur Abhängigkeit entwickelt. Genau.
Mhm. Lernt man irgendwas über Abhängigkeit in diesen Ausbildungen? Zum Beispiel auch in so Hotelfachschulen und so, lernt man da was über Sucht, wenn man was über Wein lernt?
Es gibt so ein Drink with Moderation oder so. Also es geht nie wirklich oder fast nie um wirkliche Abhängigkeit. Es wird mal gesagt, ja, wenn man zu viel trinkt, kann das zum Problem werden. Aber sonst auch auf den Messen in den Berufsschulen wird viel zu wenig das Problem besprochen. Überhaupt über Abhängigkeit von Substanzen. Das wird noch ausgeklammert. Im Gegenteil, es wird eher glorifiziert. Man lernt die Anbaugebiete, die Schönheit der Gegenden, bunt bebildert, den Geschmack des Weins. Es ist ja alles sehr positiv besprochen. Und das Negative findet da überhaupt keinen Platz oder fast keinen Platz. Wie es heute in den Berufsschulen ist, ich glaube, es hat sich noch immer wenig geändert. Das heißt, junge Leute, teilweise minderjährig, kommen in einem Missbrauchsumfeld und sind gleichzeitig hohen Stresssituationen, gerade in der gehobenen Gastronomie, ausgesetzt. Und was hilft da abends? Ist klar. Ja? Und das wird meistens auch von den Vorgesetzten vorgelebt. Und den Umstand haben wir immer noch, dass in den Sterneläden vor allem wahnsinnig viel Stress ist. Du musst deinen Stern verteidigen. Alle sind aufgedreht. Es ist eigentlich eine ständige Überstrapazierung. Ja. Und Wein schenkst du ja sowieso aus, also was liegt näher für den Koch oder die Serviceleiterin als abends, sich selbst das auszuschenken, was man den Gästen den ganzen Abend ausgeschenkt hat. Das ist so naheliegend. Also ich glaube, dass unter den Gastronomen eine unglaublich hohe, überproportionale Anzahl an Substanzmissbrauchenden ist.
Es ist ja auch eine wechselseitige Beziehung, die sich bestärkt. Ne? Also ich habe auch vor vielen Jahren in einem Weinladen gearbeitet. Naja, warum habe ich mir den Job gesucht? Ne? Man muss den Wein ja auch probieren, wenn man ihn jemandem verkaufen will. So. Und dann natürlich. Fragen die, wie schmeckt der? Und dann sagt man, ja, mir ist er zu sauer oder whatever, keine Ahnung. Würdest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen eloquenter
können. Ja, nee, das genau. Es ist lange her. Mir ist er zu sauer, ja. Ist er zu sauer, ist schlecht.
Das ist ja, genau, so verkauft man den nicht. Ne? War jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Aber nach Feierabend nochmal eine Flasche mit nach Hause nehmen und klar. Mit Gästen mittrinken, das ist ja auch sowas, Gäste, die einen dann nochmal einladen. Also es war ein Weinladen, in dem auch ausgeschenkt wurde, also mit Kaffeeladen. Mm. Und das habe ich mir gesucht, weil das zum Teil meinen Konsum legitimiert hat. Und es hat aber meinen Konsum verstärkt, weil es natürlich das Umfeld war, in dem das legitimiert wurde. So. Und ich denke mal, da bin ich nicht alleine mit.
Solche Weinläden, in denen du gearbeitet hast, kenne ich ganz genau. Und es wird ja auch dann mit den Gästen, die später vielleicht oder Kunden zu Freunden werden, weißt du, und ich sitze da und je länger ich den Betrieb geleitet habe, desto mehr Leute kannte ich. Das heißt, die kommen rein und für die ist es einmalig, eine halbe Stunde und möchten mit mir was trinken. So, dann geht der oder die und eine halbe Stunde später wiederholt sich das mit der anderen Person. Das heißt, ich hatte immer wieder die Einladung. Und dann gibt es Gastronomieproben. Das heißt, du versuchst, einen Gastronom an dein Sortiment zu binden und schenkst Proben aus. Wer hat's gemacht zum Schluss? Ich. Natürlich. Mhm. Ne, habe ich gedacht, okay, ist eine wichtige Sache. Also eine ganz komische Verschwimmung der Grenzen, wo ich dann das an mich gezogen hat, wo ich auch wieder die Möglichkeit hatte zu konsumieren. Mhm. Ja, Weinbeschreibung habe ich natürlich gerne gemacht und so konnte ich ganz legitim rechts meine 2-3 Gläser platzieren, habe so gemacht, als würde ich den Wein probieren und habe dann irgendwas in den Laptop getippt. Ja, das ist total unauffällig. Du musst es gar nicht verstecken, wie jetzt vielleicht der Beamte in seinem Bücherschrank. Du kannst ganz offen damit umgehen. Ja? Und das macht die Sache nochmal leichter, in Anführungszeichen. Du kannst ganz ungeniert deswegen probieren, weil du halt Weinhändler bist und das musst. Und kommen neue Proben an, na, ein neuer Jahrgang. Der Winzer hat irgendwas verändert, das müssen wir jetzt unbedingt probieren. Also du hast dauernd eine Legitimation und abends gehst du dann zu deinem Gastronomiekunden und kriegst statt einen Aperitif gleich mal 3. Hast vielleicht noch eine Flasche dabei. Also da bist du dann natürlich ruckzuck bei einer viel zu hohen Menge und fühlst dich gleichzeitig geschmeichelt. Du bist der Weinversteher. Du bist derjenige, der sagt, wo es in Berlin lang geht mit dem Weingeschmack. Du fühlst dich, also Wein ist dann auch das Vehikel, über das ich Erfolg einfahren konnte. Mhm. Ja? Das ist eine ganz schwierige Kiste, das irgendwann auseinander zu klamüsern. Und deswegen habe ich so viele Jahre mit so viel Aufwand es wirklich versucht zu vermeiden, abstinent werden zu müssen, weil ich wusste, da hängt alles in meinem Leben mit dran.
Und wie ist es denn jetzt? Also du hast gerade gesagt, wie einfach es ist, viel zu trinken. Und wie schwierig oder einfach ist es denn, nichts zu trinken?
Also wie schwierig ist es, nichts zu trinken? Ich bin froh, dass ich diesen Rock-Bottom-Point, dass ich diese Zusammenfassung zum Schluss nochmal hatte, weswegen es nicht weitergeht. Weißt du, es ist eine Verinnerlichung. Es zu wissen, ist eine Sache. Es zu verinnerlichen, zu spüren, sich von diesem Entschluss führen zu lassen, ist eine viel wichtigere Geschichte. Mhm. Weißt du, ja. Es ist eine Sache, das zu hören, aber ich habe dann wirklich mit dem ganzen Körper 100% gespürt, okay, Kapitulation, es geht nicht und ich schaff's allein nicht. Ich habe es jahrelang probiert. Ich habe Ordner voll mit Wochenaufzeichnungen.
Ich auch.
Von dem Kontrollieren.
Ja? Trinktagebücher.
Das wusste ich.
Ich habe immer so Listen gemacht, ich habe so einen Kalender gehabt, wo ich die ganzen Tage, an denen ich getrunken habe, rot gemalt habe und die anderen grün. Und ich habe das Monate lang gemacht und immer auf diese Felder gestarrt, auf diese roten und grünen Flecken und versucht, da irgendwas draus abzuleiten.
Hast du es nur aufgezeichnet oder hattest du auch eine Vorgabe dir gegeben, wie viel du pro Woche trinkst?
Ja, dauernd. Also das habe ich bestimmt 10 Jahre gemacht. Trinkregeln oder auch irgendwie so welche Art von Getränke, nur ein Bier und ein Wein oder nur klaren Schnaps oder nur dies, das, keine Ahnung, immer ein Wasser zwischendurch. Also das habe ich alles, jahrelang habe ich das gemacht. Ich habe auch in der Gastro gearbeitet, ganz lange. Und ich kann das total nachvollziehen mit dieser Angst, auch via vor Identitätsverlust, ne? Weil das ist ja auch ein Lebensstil. Das war bei mir genauso. Meine ganzen 20er, so, da habe ich sehr viel mich über diese Bararbeit und dieses Nachtleben definiert auch. Mhm. Ja, das.
Waren denn diese Trinkmengen pro Woche so niedrig angesetzt, dass die sowieso unrealistisch waren?
Ja.
Ja, ja.
Das Gesunde, also das, was damals von der WHO empfohlen wurde, das war für mich eigentlich von Anfang an unrealistisch. Also schon als ich Teenager war, war das für mich unrealistisch. 0,1, wie ist das? Ich habe es schon wieder vergessen. 0,1.
Ja, ganz
Liter
mit, das kannst
Wein
du vergessen. Ja, ja. Ja, das geht ist, nicht.
Das
ja.
ist, also das war, habe ich nie, ich habe noch nicht mal mit 18 habe ich so wenig getrunken. Obwohl ich da meiner Ansicht nach heutzutage relativ wenig getrunken habe.
Und wie hoch lagen deine Trinkmengen pro Woche?
Also ich würde sagen, ich kann das nicht so richtig sagen. Ich würde sagen, ich habe so an 4 bis 5 Tagen in der Woche getrunken und die Mengen waren schon relativ unterschiedlich. Also ich konnte schon, wenn ich es drauf angelegt habe, so eine Flasche Wein alleine trinken.
Nee, ich meine die Vorgabe, die du dir gegeben hast pro Woche.
Ach so, das hat sich immer geändert. Das hat sich dauernd geändert. Manchmal hältst du ein Glas. Oder anderthalb. Oder ein Glas und ein kleines Bier. Also das hat dauernd geschwankt, wie viel. Es war ja auch immer total willkürlich. Es war mir immer zu wenig eigentlich. So, und ich habe das ja auch manchmal geschafft.
Okay, aber du hattest kein festes Regelwerk für dich.
Nee, ich habe das nicht so systematisch gemacht mit einem Programm. Ich kannte zwar auch dieses, was du erzählt hast, mit diesem kontrollierten Trinken, dass es da auch so Seminare und so gibt.
Verstehe.
Aber das habe ich nie so gemacht.
Okay, die Niederschrift war für dich wichtiger, dass du es einfach aufschreibst, wenn du was trinkst, dass du eine Übersicht hast am Quartalsende oder so.
Ja, irgendwie schon. Also ich wollte halt schon irgendwie Kontrolle. Aber ich habe mir halt auch von Anfang an selber die ganze Zeit beim Scheitern zugeguckt. Das war wie so kontrolliertes Scheitern. Also ich habe es eigentlich nie so langfristig geschafft. Ich habe es mal geschafft, so, aber nicht dauerhaft. Und deswegen habe ich auch immer meine Regeln verändert. Das war eigentlich eine völlig lächerliche Shitshow. So.
Also ich habe auch immer dazu geschrieben, in welchen Umständen ich das getrunken habe, ja. Mhm. Und welche Gefühle ich dabei hatte und welche Gefühle ich am nächsten Morgen hatte. Das war eine positive Sache, dass ich das dann auch am Jahresende durchgegangen bin, habe mir dann sogar so eine Tabelle gemacht. Rot war immer Absturz, das heißt bei mir Blackout. Ich wusste dann nicht, wie ich abends nach Hause gekommen bin. Und das war schon eine ganz gute Bilanzierung, die mich unterstützt hat, auch dann zum Schluss zu sehen, okay, ich habe es hier rot auf weiß. Es funktioniert nicht, obwohl du es vorgenommen hast, und zwar über Jahre. Ja? Das hängt bei mir natürlich auch mit der Wichtigkeit. Das war mein Betriebsmittel und mein Erfolgsmittel. Wein, Alkohol. Ja, also da hängt so viel mit dran. Und ich konnte auch nicht zu jedem Zeitpunkt aufhören, weil ich einfach auch noch tierisch viel Schulden hatte. Ne? Also so, ich musste ja weitermachen. Und dieses Umfeld, gerade in der Großstadt und so einer, gerade in meiner Weinrichtung, da waren halt die heißesten Gastronomen und Gastronominnen am Start. Ja? Und das war schon so ein bisschen Rockstar. So konnte man sich fühlen in der kleinen Blase. Und für mich war natürlich in meinem ganzen Leben immer Anerkennung wichtig. Das war der Punkt. Und ich habe in diesem kleinen Bereich wirklich Anerkennung bekommen. Und das ist ja nicht auf einmal weg. Ich bin immer noch jemand, der braucht die Rückstrahlung. Der macht was, um anerkannt zu werden. Das vergeht auch nicht. Ja? Und ich kann es jetzt ganz genau sehen. Nur ist es halt mit einer toxischen Substanz, kannst du machen, was du willst. Es wird mehr Negatives als Positives übrig bleiben.
Mhm. Ich habe auch so einen Respekt vor der Akribie und diesen Ordnern und diesen Listen. Ich habe das immer versucht. Ne? Also ich habe mir natürlich auch Trinkregeln gemacht und so. Ich habe die halt immer so schnell wieder vergessen. Und ich habe da auch nie nochmal nachgeguckt, was habe ich denn eigentlich gesagt. Also ich hab die gemacht, habe mich in dem Moment entlastet gefühlt, dass nehme ich mir ja jetzt vor und dann ist es auch in Ordnung. Und in dem Moment, in dem Wein oder Bier vor mir stand, hatte ich es wieder vergessen. So in vielen Fällen. Also natürlich gegen Ende dann immer noch häufiger, dass das eben nicht geklappt hat. Aber ja, also so eine Dokumentation davon zu haben. Nein,
liegt schon dran, dass es bei mir einen anderen Umfang hatte. Es war ja auch mein Broterwerb sozusagen. Ja. Weißt du? Ja. Also du konntest wahrscheinlich aufhören und konntest weiter dein Geld verdienen und irgendwas anfangen. Klar, bei mir ist der Umfang ganz anderer. Ja. Und auch diese soziale Vernetzung, die sich über die Jahrzehnte gebildet hat, ja, das hat sich ja alles in diese Weinbereiche, auch privat in meiner Freizeit, das konnte ich gar nicht mal unterscheiden. Ich war dann im Urlaub, natürlich war ich im Anbaugebiet und die sind ja auch meistens recht hübsch und die bereisenswert. Und diese Einladung, weißt du, dann wirst du in Restaurants für 200-300 Euro pro Nase eingeladen, kriegst Weine, die es normal gar nicht mehr gibt, aus der Schatzkammer. Du fühlst dich ja gebauchpinselt. Mhm. Ja? Du fühlst dich ja geehrt. Und wenn du dann hinfährst und nichts trinkst, das ist fast unmöglich. Ja,
wie geht denn das
ja,
jetzt?
Ja, wie geht das? Also wie macht man das dann? Du hattest dann den Entschluss gefasst, dass du jetzt nüchtern werden musst, weil du hast es dir selber gezeigt, dass es nicht mehr funktioniert. Wie bist du dann da dran gegangen?
Also, ich habe diesen Rock-Bottom-Point gehabt, von dem ich eben erzählt hatte. Und dann bin ich, und zwar nicht zum ersten Mal, in die Suchtberatung und habe mich meiner Hausärztin mal wirklich geöffnet. Ja, sonst bin ich da immer hingegangen, habe versucht, dann nüchtern zu sein, hatte sonst immer ganz gute Werte, habe so ein bisschen auf sportlicher Geschäftsmann gemacht und so. Ne? Und habe mich dann an diesem Tag dann wirklich, habe ich die Hosen runtergelassen. Und sie hat gesagt, Herr Schwarz, endlich werden Sie menschlich, natürlich, klar. So, ja, also das war dann auch, da hat sie mir auch geholfen mit diesem, es ist gut, Schwäche zeigen zu können. Und das war für mich immer schwierig oder ist ein Grundproblem für mich. Und sie hat dann mir verschiedene Kliniken vorgeschlagen. Und ich hatte zu der Zeit so eine Coachin, mit der hatte ich das auch besprochen. Und dann standen zum Schluss drei Namen auf dem Zettel und für eine Klinik habe ich mich dann entschieden. Und bin dann relativ schnell, so nach 2-3 Wochen, weil ich wusste, mein Umfeld, weißt du, es ist so gewohnt. Ich wohne nahe meiner Arbeitsstätte. Ich hatte zu Hause natürlich Wein. Ich hatte Leute, Freunde mit Wein, Beschäftigung. Es war viel zu eng, alkoholisch gestrickt, mein Leben. Ich musste da raus. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, fällt mir schwer. Und habe dann die Schwelle zur Klinik wirklich schweren Herzens überschritten. Das ist echt eine schwere Kiste für mich gewesen. Zu sagen, okay, ich habe solch ein Problem, dass ich selber nicht mehr mit zurechtkomme und ich gebe mich jetzt ja in diese Offenbarung, in diese ja, Krankheit. Ja, genau. Mhm. Das ist mir sehr, das war ein schwerer, aber sehr wichtiger Schritt für mich. Auch ein kraftvoller Schritt. Darüber zu gehen und zu sagen, okay, ich fange jetzt an, ich sehe es als echtes Problem an, als lebensbedrohliches Problem. Und ab da, innerhalb dieser Glocke des Klinikalltags, konnte ich dann auch die schwerwiegenden persönlichen Entscheidungen treffen. Ich wüsste nicht, ob mir das mit der Ablenkung eines Alltags in Berlin gelungen wäre. Ich brauchte da diese Abgeschiedenheit, diese Isolation und aber auch Austausch mit Leuten, die das nachvollziehen können.
Was waren das für Entscheidungen, die du in der Klinik getroffen hast?
Ich hatte schon am Ende der Klinikzeit gewusst, ich werde nicht ein Leben lang diese Weinhandlung weiterführen können. Ich wusste ganz genau, dass das über einen Zeitraum geht, aber nicht für ewig. Das heißt, ich habe mich da schon entschlossen, die Geschäftsführerschaft eventuell an meine besten Mitarbeiter zu übergeben, auf jeden Fall nicht mehr alleine weiter vorne zu stehen, sondern mich zurückzuziehen und andere ans Ruder zu lassen. Ich habe diesen Umfang natürlich schon gespürt. Du kannst dich nicht bei jeder Weinprobe verdünnisieren oder die Abendveranstaltung. Gerade am Anfang der Abstinenz finde ich das eh schon anstrengend und dann noch in diese Trigger-Situation sich zu begeben, ist echt nicht zu empfehlen. Mhm. Ich hatte es ja nie anders gekannt, als dann auch mitzumachen. Weißt du?
Ja, das ist, also eigentlich würde man ja denken, du müsstest jetzt der totale Super-Experte sein für so, wie man mit Triggern umgeht, weil mehr Trigger kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
Deswegen war es für mich wichtig, diese heftige, wahrhaftige Verinnerlichung des Problems und die Entscheidung, dagegen was zu tun. Das war wirklich so dieser Kernpunkt, an dem sich das ins Gute gebrochen hat. Also wo ich dann richtig mit meiner Entscheidung auch wirklich fein war und sagte, okay, es beginnt irgendwie ein neues Leben. Und schon zu dem Zeitpunkt habe ich Lust und Kraft und Neugierde auf was ganz Neues, von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es mal sein wird, verspürt.
Das passiert ja oft in diesen Geschichten auch, ne? Es sind irgendwie dunkle Zeiten, aber es ist da auch immer diese Freude auf Neues oder so das Gefühl, da kann was entstehen oder da ist Neugier auf das, was kommt.
Es ist beides, weißt du? Es läuft parallel. Also auch natürlich die Melancholie, weißt du, die du hast, weil es gab ja auch gute Zeiten und ich würde das gar nicht, ich muss es Gott sei Dank auch nicht dunkel zeichnen, das was war. Es ist da, aber auf der gleichen Seite ist diese Einsicht und diese Freude auf das Neue da. Weißt du, ich muss nicht alle Weinatmosphären, die ich hatte, negativ zeichnen. Ich kann sie annehmen. Sie waren für die Zeit gut, sie waren hilfreich und haben zu irgendwas geführt, was mir jetzt einen neuen Lebensentwurf ermöglicht. Es ist beides parallel. Mhm. Es ist nicht das eine oder das andere. Ich kann auch die gute Zeit als solche wahrnehmen. Da bin ich froh drum.
Ja, Das ist ja auch so die Versöhnung damit, auch was war.
Ja, hat, natürlich.
Ist ja auch eine Akzeptanz.
Es ist, ja, es ist eine Akzeptanz und mit der Beschäftigung, also die Therapie hörte ja mit der Klinikzeit nicht auf, sondern ich bin weiterhin in Gruppen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass ich danach weiter bin, als ich vorher war. Weißt du, also sozusagen hat auch die Abhängigkeit eine Tiefe eröffnet, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht bekommen hätte.
Ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du kommst jetzt da zurück aus der Klinik, frisch nüchtern und voll Neugier, aber vielleicht auch noch Trauer um das Alte. Und dann gibt's ja auch noch die anderen. So. Und das ist ja schon auch speziell. Ich meine, die meisten Leute, die aufhören zu trinken, kennen es ja ein Stück weit, dass man kommt in die Gesellschaft von Trinkenden und man hält wie so einen Spiegel vor. Und die wollen dann wissen oder man stört die vielleicht auch, ne? Und das würde mich interessieren, wie das für dich war, zurück in dieses Umfeld zu kommen und wie die anderen reagiert haben. Irgendwie Gäste oder vielleicht auch Mitarbeitende, KollegInnen.
Und auch wie ja. du das kommuniziert hast. So, was hast du denn, was
ist das? Ich habe fünf Fragen auf einmal. wir sind einfach total gefesselt. Also
ja.
wirklich.
Ja, es fällt mir auch schwer, so einen roten Faden beizubehalten, weil es so vielschichtig ist. Weil ja. es betrifft alles. Und deswegen. Soll ich das sagen? Also als ich zurückkam, bevor ich zurückkam, wusste ich auch von anderen in der Klinik, mach dir feste Termine. Das heißt, ich hatte schon den ersten Gruppentermin, bevor ich die Klinik verlassen hatte. Und ich hatte vorher auch schon Gruppen, unterschiedlich. Ne? Einmal AA, aber war nicht so meins, da gibt's ja ganz viele andere. Und habe mich da auch während der Trinkzeiten immer wieder hinbegeben. Mehr oder weniger regelmäßig. Ich habe das schon irgendwie angenommen, aber halt so halb. So. Und dann hatte ich meine wöchentlichen Gruppentermine. Die gingen immer so um die 2 Stunden, war relativ lang. Und das war ein wichtiger Schritt. Und das würde ich auch jedem Abhängigen an die Hand geben, aus der Klinik heraus schon die ersten Termine zu haben. Ganz mhm. wichtig. Weil dann kommt erstmal die Käseglocke geht auf und du bist mit dieser alten Umgebung überlastet eigentlich. Ja. Also bei mir war es so, ich komme dann wieder in die Weinhandlung, ins Büro und da ist natürlich Wein ein wunderbares und immer positiv beschriebenes Kulturgut und da stehen die Flaschen überall. Und in der Klinik darfst du ja noch nicht mal eine Mezzomix-Flasche, wenn sie so in der Bierflasche abgefüllt wurde, aufstellen, weißt du? Also das ist so krass, es ist dann auf einmal eine andere Welt und da musst du dich schützen und da brauchst du Punkte in der Woche, die dich führen. Ja, also das würde ich schon sagen. Das war nicht einfach, aber weißt du, ich hatte ja auch schon mal ein Jahr Abstinenz in den Nullerjahren einfach so gemacht. Das ging ja alles, weißt du? Ich habe schon so viel probiert, um mein Leben aufrechterhalten zu können. Also ich kam da rein und es war mir klar, okay, Wein verkaufen, so ging alles. Die Weinproben habe ich dann abgegeben, also die Einkaufsweinproben an führende Mitarbeitende. Und ich wurde dann nur noch dazu gerufen, wenn, Holger, wir brauchen deine Expertise. Da sind wir uns bei dem und dem Produkt nicht klar. Und das habe ich dann auch gemacht, morgens zwischen 9 und 10, halbe Stunde, doppelter Espresso und okay. Also das konnte ich schon machen, aber ich habe es reduziert auf das wirklich Notwendige.
Also das Probieren auch?
Ja.
Und dann auch ausspucken wahrscheinlich?
Genau, das waren dann vielleicht so 5 bis 8 Weine in einem Monat. Das war nicht viel. Mhm. Ne, das war so Zeit, 20 Minuten, 30 Minuten. Das war okay, aber es war trotzdem befremdlich. Ja. Weißt du?
Das Wahnsinn ist es. Also ohne Scheiß. Ich glaube, dass wenn Leute das hören, also die jetzt unseren Podcast hören, sorry an alle, das ist allein das zu hören ist ja schon, also irre triggernd. So, du bist abhängig, du machst eine Therapie, du kommst aus der Klinik und dann hast du das im Mund.
Ja.
So, das ist so, ich finde das total krass. Ich finde das.
Also ich denke, in anderer Form haben meinetwegen Leute mit Sexsucht oder Essgestörte, weißt du, die können das vielleicht eher nachvollziehen, weil die müssen das ja auch irgendwie weiter haben können.
Ja, das stimmt.
Haben
das
können.
Ist so eine Ähnlichkeit, ja, das stimmt.
Ja. Ich hatte ja Gott sei Dank die Überzeugung, nein, die Bilanz ist für mich ganz klar. Dafür hatte ich zu viele Jahre niedergeschrieben. Ja. Und wusste es eigentlich. Und dann kam diese auch körperliche Wahrnehmung. Ich hatte dann natürlich, während Corona hatten wir das Büro früher Schluss. Ich war 17 Uhr hinten. Geht ihr mal, ich mache noch ein paar E-Mails. Mhm. Klar. Ne? Und das war dann natürlich, waren ja bei uns immer 10 bis 20 Weine offen und war eh nichts, ne? War weniger zu tun. Geschäfte sind so langsam eingeschlafen und da hat sich das nochmal potenziert. Aber wie gesagt, für mich war dieser Rock Bottom wichtig. Das, da bin ich dankbar, vor allem dem Mitarbeiter, der mir das damals so klar hat schreiben können. Das ist richtig bei mir ganz, ganz tief sich verankert hat und an diesem Haken konnte ich dann auch alle Bemühungen aufhängen.
Hast du, seit du damit offen umgehst und die Leute das wissen, musst du nicht beantworten, aber interessiert mich, hattest du Umsatzeinbußen, dass Leute gesagt haben, oh ey, wenn ich bei dem Wein kaufe, dann muss ich mich ja mit mir selber auseinandersetzen, weil der ist ja da, weißt du?
Also es ist so, dass in dem Betrieb mehrere gute Leute verkaufen können. Da bin ich ja nicht alleine. So. Und außerdem haben wir ein sehr gutes No-and-Low-Sortiment aufbauen können. Also Sachen ohne Alkohol. Mhm. 0,0 bis 0,5, das ist bei uns No-Alkohol. Und über 0,5 bis 3-4 Volumenprozent ist Low-Alkohol. Und da war ich dann der Spezialist. Und dieses Regal haben wir dann auch richtig als Nische und als Premium-Segment in Berlin besetzen können. Genau.
Okay.
Also das kam eigentlich schon vor meiner Abstinenz, dass ich sehen konnte, dieser Bereich ist stark steigend. Ne? Also richtig gute Drinks ohne Alkohol. Und da gibt es auch nicht so viel Konkurrenz. Und da habe ich mich schon früh engagiert und jetzt umso mehr natürlich. Mhm. Ja, und es kommen immer mehr Leute und, sagen mal, überproportional viel Frauen, die genau das nachfragen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Ja, diese neue Nüchternheitsbewegung wird ja auch irgendwie so mehrheitlich von Frauen, also sieht zumindest so aus, von Frauen angeführt. Und wir fragen uns auch häufiger, woran das liegt. Meine Theorie ist mittlerweile, dass ich irgendwie, also dass sie halt, können halt weniger wegstecken als Männer. Also rein körperlich jetzt einfach. Also sind früher mit den negativen Folgen ihrer Abhängigkeit oder ihres Problemtrinkens konfrontiert. Dann sind sie oftmals auch ein bisschen eitler zusätzlich, machen sich mehr Sorgen über ihre Haut und ihre Fettpolster oder so. Weiß ich nicht. Und ja. Und dann kommt dazu, dass sie halt eher, dass es halt eher sozial toleriert wird, wenn sie halt Schwäche zeigen als bei Männern.
Ja, und Männer werden natürlich auch weniger schwanger. Weißt du, also das.
Ja, das kommt auch, das stimmt, das kommt ja, auch dazu. Das, genau. Deutlich seltener schwanger werden.
Genau. Aber sag mal, es kommt in einen Bereich, wo sich auch immer mehr ein interessiertes Weinpublikum, was durchaus auch bereit ist, 20 Euro pro Flasche auszugeben, die suchen was Sexyes. Die suchen was Nices. Und das haben wir auch als Nische erkannt. Und ich finde es auch klasse, ja, dass es nicht nur, ich weiß nicht, ob ihr alkoholfrei überhaupt Bier und so Sachen, trinkt ihr sowas?
Also Bier manchmal, Wein nein. Also je besser der Wein sozusagen gefaked ist, also je mehr er wie alkoholischer Wein schmeckt, und da gibt es ja mittlerweile wirklich sehr ähnliche, sage ich mal vom Geschmack her, desto, also das kann ich nicht. Ich habe das einmal gemacht und da habe ich sofort gemerkt, dass ich so einen Sog kriege. Also dass das, obwohl da ja nichts drin war, habe ich total gemerkt, ich will das Zeug mehr, als ich es wollen sollte.
So. Ja, mir geht das auch so, dass irgendwas angeht. Ja. Bei mir ist es so, dass da geht was an, was mir auch ein bisschen Angst macht.
Ja.
Oder wo ich das Gefühl habe, weiß ich nicht, ob ich das kontrollieren kann oder will. Und auch viele negative Erinnerungen, also die damit dranhängen.
Verstehe. Ja,
also, aber
kann
ich bin
gut verstehen,
nicht dogmatisch oder so.
Deswegen ist für mich auch eher interessant, eine ganz andere Geschmacksrichtung, die nicht den Weingeschmack kopiert.
Ja.
Und auch aus anderen Produkten, also nicht aus Trauben hergestellt wurde.
Ja.
Das heißt, es sind Wasserkefire, die sehr kompliziert mit unterschiedlichen Kräutern aus Skandinavien zum Beispiel oder Quitten aus bestimmtem Bioanbau. Und es wird einen neuen Geschmack geben. Und das ist dann interessant, weil du auch nicht mehr die Verbindung zum alkoholischen Getränk hast, sondern du hast eine ganz neue Art nicht alkoholischer, edler Getränke. Das ist interessant. Ja, und insofern ist es dann auch, sofern ihr 0,4 Alkohol trinken könnt, ist das eine neue Geschmacksrichtung und du hast auch nicht mehr diesen Triggerverbund zum Wein oder so. Weißt du, das ist ganz, ganz interessant. Aber es geht immer nur, komplexe Geschmäcker gehen immer nur mit Gärung. Aber es ist halt eine nicht alkoholische Gärung. Trotzdem, so ein bisschen wie bei vielen Säften oder Kefiren, hast du dann so 0,3, 0,4 Alkohol. Der ist aber ebenso wenig wie beim Saft schmeckbar.
Ja, reife Bananen sind, glaube ich, auch sowas,
richtig,
ne?
Wo 0,7, genau.
0,7 können die haben.
Ja, ja.
Ah, ja, ja. Abgefahren.
Ah, krass.
Aber du kämpfst ja nicht deswegen 10 Bananen zu essen.
Nee.
Nee, das hatte ich
habe auch schon
nicht besonders reif.
Ich trinke auch von Zeit zu Zeit mal Kombucha und da kann ja auch, glaube ich, irgendwie
das
sowas
ist, Kombucha ist gefährlicher als Wasserkefir. Der kann dann auch mal nachgären. Kombucha entsteht ja aus gezuckertem Tee. Und da kann es sein, dass der doch in der Flasche noch über ein Volumenprozent bekommt oder deutlich drüber. Das schmeckst du dann und das ist gefährlicher. Ne, Kombucha ist so eine Geschichte, da musst du echt, gerade wenn er selbst gemacht ist, musst du ein bisschen aufpassen.
Ja, ich habe das irgendwie noch nie so, ich weiß nicht, ich verdünne das aber auch immer hart. Ich trinke das eigentlich nie pur und ich mache das auch zu Hause. Also ich habe so einen Pilz, ich habe mal so ein Geschenk bekommen.
Ja.
Aber ich bringe das, also ich mache das dann so mit Mineralwasser und ich finde diesen Geschmack gut, weil der halt, ne, wie du sagst, so komplex ist und irgendwie anders und nicht süß, aber auch nicht sauer. Es ist halt irgendwie so und ich bringe das aber nie in Verbindung mit Alkohol. Ich habe nie das Gefühl, ich trinke jetzt, also das ist einfach irgendwie so eine völlig andere Sorte Getränk und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dadurch, also ich habe keine Ahnung, ich bin dadurch nie getriggert worden und ich
das ist, glaube ich, wichtig, genau. Wenn du nicht getriggert wirst und es hat trotzdem 0, noch was Alkohol, ich glaube, das wird dir nicht gefährlich.
Ja.
Weißt du? So 0,3, 0,4. Das ist erst, wenn die Verbindung hergestellt wird. Wie du das eben gesagt hast, das schmeckt mir zu sehr nach Wein. Mhm. So. Und wenn das eine neue Geschmacksdimension ist, wirst du da nicht reinkommen. Weißt du, ich habe das Zeug ja auch zu Hause. Ich trinke da jetzt nicht 3 Flaschen auf einmal. Ja. Das wird mir nie. Ne? Es gibt bestimmt Menschen, die da vorsichtiger sein müssen und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das merkst du. Weißt du, am Anfang war es auch so, da habe ich abends mal 5 alkoholfreie, 6 Flaschen alkoholfreies Bier, habe ich auch gemerkt, oh, ist komisch, ist zu viel. Aber das hat sich dann verändert und heute abends, wenn ich ein alkoholfreies Bier trinken möchte, vergesse ich es manchmal. So wie normale Weintrinker. Weißt du? So wie normale Weintrinker. Das sehe ich ja jetzt auch, wie viele Weintrinker zum Beispiel in den Restaurants, in die ich immer noch oder wieder gehe, gibt, die wirklich unproblematisch Alkohol trinken. Mhm. Da steht ein Glas Wein für 1,5 Stunden.
Unfassbar.
Ja, genau, richtig. Da weiß ich, okay, das bin ich nicht. Das ist aber eigentlich auch ganz, ganz gut, immer wieder zu sehen. So hatte ich nie getrunken. Weißt du? Mhm. So, und das gibt's natürlich, sogar die überwiegende Zahl von Leuten, die einfach 1 oder 2 Gläser Wein trinken. Das gibt's.
Mhm.
So, und das, bin ja jetzt praktisch 2,5 Jahre schon aus der Klinik und das schwächt sich alles ab. Ich sehe das noch und ich nehme es immer wieder wahr. Und es gibt immer wieder Triggerpunkte. Das ist ganz klar. Wenn was ganz Heftiges passiert, kommt das schon noch. Dann würde ich aber sagen, vielleicht 3 oder 4 und nicht 7 oder 8.
Weißt du, davon, wie intensiv oder wie gefährlich das ist?
Genau, genau. Das ist schon da. Ich würde nicht sagen, das ist ganz weg. Aber so richtig unsicher fühle ich mich nicht. Und wenn, weiß ich, dass ich diese Angst, die dann kommt und die Unsicherheit, dass das vorbeigeht, das weiß ich. Das wächst einfach, das Wissen mit der Zeit. Und das andere kann man wahrnehmen, es ist da, natürlich. Geht es euch so? Habt ihr noch so? Oder könnt ihr sagen, ist eine vergangene Welt, habe überhaupt nichts mehr mit zu tun?
Ja, also ich fühle das so, wie du das eben beschrieben hast. Ich bin so selten getriggert. So, so selten. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann das letzte Mal war. Also am Anfang habe ich das immer noch gehabt, wenn ich Rotwein gerochen habe. Rotwein war so mein Anknopf irgendwie. Das war das Getränk, was so am nächsten an meinem Herzen war irgendwie.
Rotwein?
Ja, Rotwein. Rotwein ist auch das, wovon ich träume, wenn ich manchmal vom Trinken träume.
Und für was steht Rotwein?
Das stand eine ganze Weile für so ein komplettes Selbstbild eigentlich. Also für Schönheit, für Liebe, für Sex, für Eleganz, für irgendwie Wildheit und
vielleicht Bildung, Intellektualität,
ja,
Auseinandersetzung, ne?
Ja,
diese
Romantik.
Dieses aufgeschlagene Buch.
Ja, genau. Auch Schreiben war. Also ich schreibe ja, ich bin ja, ne, ist ja mein Job und ja. Das Schreiben war für mich auch immer mit Rotwein verbunden. Und mit so einer bestimmten Art von ja, Klugheit und Kreativität auch und so. Da war ganz viel Identität dran. Deswegen ist das auch so. Deswegen war das Getränk, was mich auch irgendwie so das archetypische Getränk einfach.
Okay. Und musste es dann ein Weinglas, ein schönes Weinglas sein oder nur zu Anfang?
Das ist lustig, dass die Leute das immer fragen. Also ich hätte das auch aus der Flasche getrunken, wenn es einen Grund gegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße mit einem gefährlichen Typen mir eine Flasche Wein teile, dann hätte ich es auch, also so in so einer Sommernacht, dann hätte ich es natürlich auch aus der Flasche getrunken, aber ich habe es eigentlich immer aus Gläsern getrunken, weil warum nicht? Also ich habe auch immer
ja, auch so Weingläser
zu Hause tatsächlich.
Ja, ich auch, natürlich. Also ich habe da auch ich sehe da keinen Grund, die zu entsorgen. Ich trinke da auch Limonade draus oder alles Mögliche oder kalten Tee oder, jetzt kommt's für euch, Tipp, Brottrunk.
Brottrunk.
Brottrunk oder Kanne Brottrunk, darf ich jetzt mal sagen, ist wirklich heftiges Zeug und ist ein geschmacklicher Aufrüttler. Also hat richtig Ecken und Kanten und schmeckt ein bisschen unangenehm. Und
das schmeckt nach Brot? Oder wie?
Ich
weiß nicht, ob du mich damit gerade kriegst. Also,
ja, es ist edgy. Es ist edgy, weißt du?
Okay, edgy, da kriegt man mich mit.
Genau, also es riecht ein bisschen nach Bauernhof, es riecht so ein bisschen nach Sauerkraut, es riecht so, ja, weißt du, so diese organischen, milchig-laktischen Noten.
Okay,
ein bisschen nach Kohl, aber einfach mal rangehen und es ist natürlich wahnsinnig gesund.
Brottrunk.
Brottrunk und besser noch den Brolacta, der hat besonders viel Brotanteile. Es wird eigentlich nur aus getrocknetem Sauerteigbrot und Wasser hergestellt mit allen guten Inhaltsstoffen.
Huh.
Und ich bin nicht mit Kanne engagiert, also ich habe da keine
noch nicht.
Aktien drin.
Die kommen jetzt auf dich zu. Ich habe gerade gedacht, vielleicht kann man so eine hippe Berliner Limonade machen und die dann Stulle nennen. Also so basierend,
Stulle,
basierend auf Brottrunk und dann teuer verkaufen in Flaschen.
Ich würde es kaufen.
Probiert's mal. Da gibt's verschiedene Sachen, bis hin zur Seife, Kanne, Brottrunk. Es hat sowas Schmutziges im Geschmack, das mag ich. Mhm. Ja, es ist nicht so glatt gebügelt, es ist nicht so nice und aufgehübscht, sondern es ist in the face. Es hat so eine Reibung und kontrovers auf jeden Fall. Probiert's.
Das mache ich auf jeden Fall mal. Ich finde das sowieso, also ich finde es total toll, dass jetzt in diesem Bereich irgendwie was passiert, weil lange Zeit war das eben so, wenn du was Interessantes schmecken willst, dann musst du halt Alkohol trinken. Und ansonsten bleibt dir halt nur das Süße. Und das ist immer so eine Infantilisierung. Trink halt Limo oder Wasser.
Richtig.
Und, genau. Und das ist immer, die Geschmäcker sind wirklich wahnsinnig langweilig. Es ist halt einfach Zucker. So, Punkt.
Genau, und da hat sich eine Menge getan, das kann ich dir sagen. Und zu den Wein-Pairings gibt es jetzt alternativ Pairings mit alkoholfreien Getränken. Das kann interessanter als das Wein-Pairing an sich geschmacklich sein. Und das Gute ist, du bist auch nach dem vierten Gang, nach dem Hauptgang, noch nüchtern genug, um die anderen drei Gänge dahinter gut schmecken zu können. Das war ja auch so, ne? Also Du hast ordentlich drei Aperitif und dann hast du eigentlich nach dem Hauptgang schon gar nichts mehr geschmeckt und manchmal schon vergessen, weil du einfach schon vollkommen drauf warst. Also da gibt es ganz viele Vorteile, auch für den Gastronomen, der dann seine Tische früher wieder vergeben kann. Weil die Leute weniger lange bleiben. Ihr wisst es, mit Alkohol vergeht die Zeit halt, ne? Weißt du, deswegen haben die Bars ja so lange offen.
Okay, so. Ah, du meinst, dass sie dann sozusagen den Tisch doppelt besetzen können in einem Abend oder dreimal?
Natürlich. Richtig. Okay. Das ist schon so, weil wenn Leute zu viel getrunken haben, wird es nicht nur unangenehm laut. Du wirst sie nicht los, ja. Genau. Und dass sie so viel konsumieren, dass sich das aufheben wird, also eine zweite Besetzung, so ist es ja auch nicht. Insofern ist es durchaus, spricht es für die alkoholfreie Getränkebegleitung. Und die darf, verdammte Scheiße, auch teuer sein.
Also glaubst du, es gibt ein Überleben der Gastronomie, wenn die nüchterne Revolution erst vollzogen ist? Dann gibt es die trotzdem immer noch, meinst du? Was ist deine Zukunftsprognose?
Ja, selbstverständlich. Das baut sich ja schon alternativ auf. Und es sind ja immer mehr gute alkoholfreie Getränke auf dem Markt. Und es ist immer mehr Problembewusstsein von Alkoholkonsum. Weißt du, es kommen ja immer mehr Berichte, Dokus, Podcasts, so wie ihr. Das macht ja die Runde. Das hat sich doch schon wahnsinnig viel geändert.
Ich habe letztes Jahr mal vorletztes, weiß ich gar nicht mehr, an der Reportage teilgenommen über Wein. Für die ARD war das, glaube ich. Und da hat die Journalistin, die das zusammengeschrieben hat, die hat mir erzählt, dass sie mit einem Weinlobbyisten, glaube ich, gesprochen hat. Der meinte, in der Branche sind alle super besorgt, weil es gäbe eine Kampagne gegen den Wein.
Ja.
Und ja, so.
Also die Branche, ich komme ja mitten aus der Branche, von Anbau über Distribution bis Arbeiten am Gast und als Gast. Ich kenne alle Seiten und bin eigentlich der Richtige, um das einschätzen zu können. Und es ist ein Riesentabuthema. Es wird um alles diskutiert, weißt du, ob wir jetzt Papierröhrchen als Trinkhalme verwenden und alles okay, aber das dickste, fetzte Problem steht hinterm Tresen. Weißt du, ist auch diese Stresssituation und der Umgang mit Alkohol der Gastronomen an sich und nicht nur der Gäste. Wenn du ein Alkoholproblem als Gastronom zum Beispiel hast, dann machst du doch alles, dass es nicht auffällt und somit deine Gäste genauso betrunken wie du selbst. Mhm. Und darüber ist auch schwer zu sprechen. Weißt du, wenn du das jahrelang machst, ist es ja nicht nur, dass du sagst, okay, das müssen wir machen, das ist der Umsatzbringer für unser Geschäft, sondern ich möchte es ja auch selber benutzen am Abend, wenn die letzten Gäste da sind, mit denen noch was zu trinken und dann wegzugehen und zu feiern und den ganzen Stress wegzutrinken. Es ist ja ein unglaublich umfangreiches Thema, was auch nicht ohne Grund nicht angegangen wird. Weißt du, wenn du das anfängst, dann hast du auch eine Art Verpflichtung, dich anders um dich und deine Gäste zu kümmern. Es ist wirklich ein sehr interessantes, spannendes, vielschichtiges Thema, was im Moment kaum Beachtung findet. Ne? Gastronomen, die sich outen, ist eher selten. So ein bisschen wie der Weinhändler, der sich outet.
Ja, wir haben einige, doch wir haben schon öfter mal über die Jahre jetzt Zuschriften bekommen, auch von Weinhändlern und von einer, die, glaube ich, in der Winzerfamilie aufgewachsen ist, jetzt auch irgendwie da arbeitet und so. Also das ist natürlich, ist logisch, ne, dass die Leute da nah dran sind, auch an der Abhängigkeit eben. Aber wie gehst du mit dieser ethischen Komponente um? Weil als ich nüchtern geworden bin, habe ich, das war wie so die rote Pille schlucken und ich habe diese Industrie gesehen und auch die Mittel, mit denen die teilweise ja arbeiten, dieses Verschweigen, dieses Schönreden und so weiter. Und ich stelle mir vor, dass wenn ich dann in dieser Branche einfach direkt drin bin, dass ich dann auch Probleme kriege mit meiner eigenen Politik. Also so und meinem.
Ich verstehe. Also dass du praktisch dich als Drogenhändler positionierst, genau. Und sagst, okay, was ich mache, hat wirklich üblen Schaden.
Genau.
Da ist ein Stück dran, aber ich denke, in diesem Umgang, wie du Leute, die einen Weinhandel aufsuchen, auch Richtung alkoholfrei leiten kannst, hast du schon ein gutes Stück Arbeit. Und der Rest, du hast natürlich recht, du verkaufst was, und das merke ich ja auch an Kunden, die sich Richtung Alkohol entwickeln, wo ich merke, innerhalb von 10 Jahren war das ein wunderbares Paar und zum Schluss kommen die als Zombies in den Laden. Das gab's auch. Damit kann ich leben. Das ist auch wieder diese Zweiseitigkeit. Du kannst trotzdem versuchen, gerade innerhalb der Branche was zu verändern, zum Beispiel den No and Lows einen Auftrieb zu verleihen. So, dieses Problem lässt sich so schnell nicht lösen. Ja, das sehe ich schon. Aber du kannst es annehmen und du kannst es auch ausstrahlen und du kannst die Leute an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, neben diesen großen Weinstraßen gibt's links und rechts ein tolles Angebot und guck doch da mal hin.
Suchtkliniken.
Nee, ich meinte jetzt eher die
Prävention.
Ja. Links und rechts neben den, ja, sorry.
Ja, also sag mal, die Folgen deines Handelns, ja, es ist recht umfangreich. Ich möchte mich da auch nicht rausreden, natürlich. Aber im Moment sehe ich das so, dass es für mich selbst eher das Schwierige ist, weißt du, diesen Stoff zu so einzuschätzen und mich mit dem zu umgeben. Ich bleibe da viel mehr bei mir als meiner Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ich würde sagen, der erste Schritt musst du immer für dich machen, weißt du? Und dann wirst du das auch nach außen tragen und dann wirst du, obwohl du auf der einen Seite etwas machst, was schwierig ist, natürlich, und was auch zu mehr Leid führt, kannst du auf der anderen Seite, wenn du das einmal erkannt hast, echt viel Positives bewirken. Gerade wenn du innerhalb der Szene bist. Weißt du? Es ist so ein Abgleich. Es ist nicht schwarz oder weiß. Auch da nicht. Mhm. Ja. Das sind zwei verschiedene Wege, die unterschiedlich stark begangen werden können. Und das liegt allein bei dir, was du wirklich bewirkst. Für dich und später auch im Output.
Mhm. Es gibt eben nicht den einen Weg, nüchtern zu sein. Und das finde ich so fantastisch auch daran, dass du jetzt heute auch hier warst und mit uns gesprochen hast, dass man sehen kann, ja, es gibt da Möglichkeiten und man muss nicht von heute auf morgen, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Gastro ist und das hört und sich vielleicht immer auch gedacht hat, ich kann nicht abstinent sein, weil dann kann ich meinen Job zum Beispiel nicht mehr weitermachen, dass es da eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt und dass es darauf ankommt, zu gucken, was man selbst braucht.
Ich denke auch, die authentischste Entwicklung nach außen ist erstmal die Konzentration auf das Innen, dass du merkst, okay, du kannst das für dich selbst machen. Und was du dann selbst als Weinhändler, der potenziell tödlichen Stoff verkauft, kannst du auf der anderen Seite ganz kraftvoll, dadurch, dass du das für dich selbst gelöst hast, anderen in den Lösungen helfen. Heißt für mich, dass dann auch Gastronomin, Winzerin zu mir kamen, sich geöffnet haben und sagen, okay, du kennst es, du weißt, wie ich mich fühle und ich möchte gern mit dir sprechen. Mhm. Ja, also du bist dann sozusagen auch ein Ansprechpartner, der geeignet ist, endlich, der weiß, wie es ist.
Ja.
So,
ja.
Und so meine ich das, ja, dass du das formen kannst. Und ich denke, entweder so oder so funktioniert nicht.
Ja, mega.
Es ist eine Entwicklung auch da.
Ja. Boah, das ist einfach so spannend.
Voll.
Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit uns darüber gesprochen hast und so offen.
Ja, gerne.
Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ist ein großes Thema und es ist wirklich nur angeschnitten. Aber was mir wichtig war, ist, es gibt nur den individuellen, den ehrlichen und authentischen Weg.
Ja.
Anders wird es nicht funktionieren.
Ja.
Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist, finde ich, auch wichtig.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und hab einen schönen Sonntag.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung und alles Gute.
Sehr gerne. Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.